Die Männer glaubten, sie seien gestorben und in eurem Jenseits angekommen. Erst aber war Schwärze und Stille. Kein Jenseits. Die Mirabella lag auf ihrem Gesicht. Ob auf einer Insel oder einem unverhofften Kontinent, das wusste keiner. Wir nämlich lagen unter ihr. Über uns der umgedrehte Schiffsbauch wie eine fensterlose Kathedrale. Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig gewesen, dass sich die Seitenwände des Schiffes rundum tief in den Boden gegraben hatten. Wir waren lebendig eingemauert. Wir Überlebenden hatten als Einzige den Befehl des Kapitäns befolgt und uns in Taue und Matratzen gewickelt oder zwischen Fässer geklemmt. Bis auf Schrammen und blaue Flecken waren wir unverletzt. Ich hatte mich ins Schmalzfass geflüchtet und mich eingegraben. Der Kapitän aber hatte auf der Brücke Posten bezogen, würdig, habt Acht, und war mitsamt dem Papagei Kopf voraus so tief in den Strand gehauen worden, dass von ihm nur die Absätze und die Sohlen seiner Stiefel zu sehen waren. Zu sehen waren, als der Steuermann in dem Durcheinander endlich eine Laterne fand, die heil geblieben war. Einer der Matrosen zog seine Jacke aus und breitete sie über die sterblichen Überreste des tapferen Gentlemans, der 40 Jahre zur See gefahren war und über den sich nie ein Mann beschwert hatte, wie der Steuermann in seiner kleinen Ansprache betonte. Und es war auch der Steuermann, der nun das Kommando übernahm. Jedermann solle sich beschaffen, was ihm in die Hände falle. Kochtopf, Haue, Axt, Küchenmesser oder sei es nur ein Stück Brett. Gemeinsam wolle man versuchen, irgendwo an einer Stelle des Schiffs ein Loch zu graben, durch das wir ins Freie schlüpfen könnten. Eine Stunde arbeiteten wir bei schwachem Licht, ja, ich auch. Jedoch, der Boden war zu hart, der Sand durch die Wucht des Aufpralls gleichsam zu Stein gepresst. Da saßen wir nun unter dem Ungetüm wie unter einem riesigen Helm und atmeten schwer und gaben sonst keinen Laut. Um uns und über uns waren Finsternis und Stille. Nicht einmal das Rauschen des Meeres war zu hören. So weit ins Landesinnere hatte uns der Kavenzmann getragen, wie die Seeleute solche Wellen nennen. Ein Phänomen, dass die trockenen Landbewohner lange als Garn abgetan haben. Wir saßen um die Laterne, der Schiffskoch begann zu beten, die anderen stimmten ein, und ich war in Versuchung, es ihnen mit Menschenstimme gleichzutun. Das Vaterunser hatte ich mir bei Mischa abgelauscht. Endlich rafften sich die Männer auf, die Toten zu bergen. Das war eine schwierige Sache und eine traurige Sache und eine schauderliche dazu. Die Leichname wurden einer nach dem anderen nach oben in den Schiffsleib gehoben und dort in einer der auf dem Kopf stehenden Kabinen verstaut. Ein Teerfass wurde gefunden und mit dem Teer wurde die Grabstätte versiegelt, damit wir den Tod nicht röchen. Der Schiffskoch, der vordem, wie er versicherte, ein Pfarrer gewesen sei, improvisierte eine Andacht. Ein kirchliches Lied sollte gesungen werden, aber die Männer kannten nur Seemannslieder, ob wenigstens eines, in dem Gott vorkommt. So eines kannten sie. Der Seemann stirbt den Seemannstod, wenn Seemanns Gottes will. Und will Gott nicht, dann stirbt er nicht und tritt nicht vor sein Angesicht. Die See bleibt kalt und still. Wenn Seemanns Gott die Peitsche erhaut, dann haut der Sturm das Meer. Es schreit das Meer, es weint das Meer, wenn Seemann küsst die Seemannsbraut und Gott ins Auge schaut. Verflucht im Dunkeln, unten ruht der Seemann ganz allein, er ist allein und möchte sein und möchte doch geborgen sein, wie jedermann es tut. Der Seemann stirbt den Seemannstod, am Himmel Stern und Wind, der Stern kennt nicht, der Wind kennt nicht des Seemanns bleiches Angesicht, weil wir Verfluchte sind. Ich habe nun die Ehre, die Namen der Männer zu nennen, die gemeinsam mit mir in diesem Gefängnis eingesperrt waren. Wahrlich, dem merkwürdigsten Gefängnis, das die Welt je gesehen hat. Wenngleich sie es ja nicht gesehen hat, denn die Welt war draußen.